weil letztendlich die Arbeitszeit einer Schulbegleitung ist in der Regel vom Klingeln bis zum Klingeln. Der Faktor Zeit spielt auch insofern eine Rolle, dass der Austausch ja einfach wichtig ist. Die Schulbegleitung da eng zusammenarbeiten kann, reflektieren und analysieren kann mit der Lehrkraft gemeinsam. Und diese Austauschzeiten sind natürlich auch eng, weil wir dürfen ja nie vergessen, in der Therapie gibt es nur ein Kind, das mit dem Therapeuten arbeitet. Im Schulkontext sind es aber eben ganz viele Kinder. Es kriegt vielleicht irgendeine Strafarbeit zum Beispiel und letztendlich führt das dazu, dass nicht die Ursachen erkannt werden dann und damit auch das Verhalten sich nicht ändern wird. Also auch Sanktionen werden nicht dazu führen, dass das Kind grundlegend sein Verhalten ändert. Wir gehen ja davon aus, es hat eine Funktion.
Ihr hört Klassenklima, der Talk über Schulbegleitung von SAB Ruhr. In diesem Podcast reden wir darüber, was es bedeutet und braucht, um Schulbegleiter zu sein. Hürden, Kontroversen und Erfolge, all das bespreche ich, Fee, als freie Journalistin, diesmal mit Ute Kaufmann. Sie hat Heilpädagogik studiert und promovierte im Bereich der unterstützten Kommunikation. Danach ist sie selbst als Schulbegleitung gestartet, direkt bei der SAB Ruhr. Zunächst war sie als Springerin aktiv und hatte wechselnde Kinder. Später ist sie in das Team zur Krisenintervention gestartet und macht unter anderem Routinehospitationen bei den Schulbegleitern und Schulbegleiterinnen. Heute sprechen wir über verschiedene Modelle, unter anderem das ABC-Modell.
Ich habe ja sowas mir mal einfach aufs in mein Skript reingeschrieben, was ich mir so gedacht habe, ne? Und was ja mal schnell ist so im Schulalltag oder mit Kindern, ne? Man kommt irgendwie in den Raum rein, das Kind steht da völlig aufgebracht, läuft herum und wirft einfach was auf den Boden, sei es jetzt irgendwie ein Heft oder die Jacke oder die Tasche, keine Ahnung. Und meine erste Reaktion wäre ja vielleicht, ja, das macht es grundlos, das Kind. Macht einfach so jetzt außer, keine Ahnung, einfach so, um irgendwie Frust abzulassen oder mich zu ärgern oder was weiß ich. So, das wäre jetzt ein bisschen kurz gegriffen, das wäre jetzt ein bisschen unpädagogisch. Da geht eher ein bisschen anders ran, ne?
Natürlich, das ist ganz klar.
Und ihr benutzt ja sehr, sehr viele verschiedene Modelle, über die wir heute mal ein bisschen quatschen wollen, in eurer Arbeit. Und ich kann ja mal anteasen, worüber wir so ein bisschen reden werden. Wir werden über das Iceberg-Modell reden, ne? Über das ABC-Modell und das SORC oder SORK-Modell.
SORKC.
SORKC, aber das mein Gott.
Genau, das nutzen wir eigentlich nicht. Wir haben nur so ein paar Punkte daraus übernommen. Und das ABC-Modell dafür für uns, also das da rein adaptiert sozusagen, damit es noch ja, für die Schulbegleitung gut nutzbar ist und alle wichtigen Faktoren aufgenommen werden.
Okay, und warum braucht es denn überhaupt Modelle im Schulalltag, wenn das ja eigentlich auch so theoretisch ist?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, würde ich mal sagen. Wir haben viele, viele Schüler, die wegen herausfordernder Verhaltensweisen tatsächlich eine Schulbegleitung bekommen. Herausfordernde Verhaltensweisen können sein, Material durch die Gegend schmeißen, wie du das gerade gesagt hast. Mhm. Es kann sein, dass die Kinder den Unterricht stören, dass sie der Klassenclown sind. Es kann sein, dass sie verbal etwas übergriffig werden, beleidigen oder auch, dass es Konflikte gibt mit körperlichen Übergriffen zum Beispiel. Kinderweglauftendenzen haben. Mhm. Und dann hören wir eben ganz oft, genau wie du sagst, ach, der macht das eben ohne Grund, das kommt wie aus dem Nichts. Ne? Mhm. Und wir gehen davon aus, dass jedes Verhalten für jeden Menschen im Prinzip, aber vor allem für unsere Schüler, eben einen Sinn hat. Und dass es nicht geschieht, weil das Kind irgendwie böse ist, sondern dass dieses Verhalten eine Funktion hat und dass das Kind das deswegen eben dieses Verhalten zeigt. Und dann ist es natürlich an uns, herauszufinden, welche Ursachen da sind. Und genau dabei sind diese Modelle hilfreich.
Was würde denn passieren, oder ich sag mal, was passiert denn, wenn, sag ich mal, Schulbegleitungen noch kein Modell so an der Hand haben oder so ein bisschen aus dem Bauch heraus arbeiten? Also ohne Modell, ist das dann irgendwie schlecht oder hat man dann halt so viele Fragezeichen oder was passiert dann?
Naja, das passiert halt, dass man dann aus dem Bauch raus handelt und dass der Schulalltag ist ja klar strukturiert und es folgt eigentlich eine Situation auf die andere. Man hat wenig Zeit zu denken. Und die Folge dessen ist, dass ganz oft einfach nur Sanktionen folgen. Das Kind wird vielleicht angemeckert, es folgen Gespräche, Es kriegt vielleicht irgendeine Strafarbeit zum Beispiel. Mhm. Es kommt dazu, dass die Schulbegleitung sich in solchen herausfordernden Situationen völlig überfordert fühlt, weil sie sich der Situation nicht gewachsen fühlt. Vielleicht das Ganze auch persönlich nimmt, wenn das Kind sie beleidigt zum Beispiel. Und letztendlich führt das dazu, dass nicht die Ursachen erkannt werden dann und damit auch das Verhalten sich nicht ändern wird. Also auch Sanktionen werden nicht dazu führen, dass das Kind grundlegend sein Verhalten ändert. Wir gehen ja davon aus, es hat eine Funktion. Hm. Und da müssen wir eben rausfinden, was sind die Ursachen.
Mit den Modellen sollen also Ursachen ermittelt werden, um präventiv einzugreifen, aber auch gegebenenfalls die Rahmenbedingungen im Schulalltag anzupassen. Kurz gesagt, sollen durch die Modelle Strategien entwickelt werden. Eine Möglichkeit, das Verhalten zu analysieren, gibt das Eisbergmodell.
Ja, das Eisbergmodell ist ja von der Anne Häusler, das ist eine Diplom-Psychologin und Pädagogin, die ganz viel mit Teach auch arbeitet. Die hat auch eine extra Ausbildung. Bei Teach geht es immer um die Visualisierung. Mhm. Und dementsprechend ist natürlich das Eisbergmodell auch eine hervorragende Visualisierung der ganzen Situation. Und letztendlich können wir uns tatsächlich diese herausfordernde Situation wie so ein Eisberg oder die ganze Situation drumherum wie so ein Eisberg vorstellen. Mhm. Das herausfordernde Verhalten ist, wie man sich unschwer vorstellen kann, die Spitze des Eisberges.
Also das, was wir sehen und mitbekommen.
Genau, richtig. Mhm. Und das ist ganz bewusst so gewählt, dass die Anne Häusler sagt, eben so die Spitze des Eisbergs liegt oberhalb der Wasseroberfläche und dadurch ist es sichtbar, das Verhalten. Es ist aber nicht sichtbar, warum das Kind das Verhalten zeigt. Das liegt unterhalb der Wasseroberfläche. Mhm. Wir gehen dann in eine zweite Phase rein, wo die Reaktion quasi, wenn möglich, im Vorfeld besprochen wird,
okay,
sagen wir mal so. Natürlich, wenn das Kind erstmalig dieses Verhalten zeigt, zweites und drittes Mal, dann ist man noch nicht dabei zu gucken, wie kann ich reagieren, sondern dann ist der Überraschungsmoment oft noch da. Aber es wäre eben super, wenn man in der Folge mit allen Beteiligten die Reaktion auf das Verhalten bespricht. Was mache ich, wie reagiere ich, wenn das Kind eben herausfordernde Verhaltensweisen zeigt, um zuerst einmal eine direkte und schnelle Hilfe für alle Beteiligten zu leisten. Denn je nachdem, was passiert, wenn es nur etwas runterwirft, dann geht im Zweifel etwas kaputt. Es kann aber auch sein, dass natürlich andere Kinder in der Klasse sind, die sich total erschrecken.
Ja, klar, die drunter leiden.
Genau, es kann aber auch sein, dass das Kind, wie ich es mal erlebt habe, zum Beispiel einen Besen durch die Klasse wirft. Ui. Kann natürlich auch ein Kind verletzt werden. Und da geht es natürlich darum, tatsächlich die Beteiligten auch zu schützen. Die dritte Phase ist dann das Fundament, was dann wirklich unter Wasser liegt. Das heißt, das sind die Auslöser, die nicht erkennbar sind auf den ersten Blick. Und da setzen dann im Prinzip das ABC-Modell nach Heinrich oder eben das SORKC-Modell von dem Frederik Kanfer auch an.
Es geht in der Phase darum, die Auslöser zu suchen, damit das herausfordernde Verhalten nicht mehr auftritt. Dann gehen wir wieder etwas an die Oberfläche in die vierte Phase. Das ist der Kollisionskurs. Das klingt etwas spooky, aber die Phase meint einfach, dass es nicht von jetzt auf gleich eine Veränderung des Verhaltens gibt. Es wird weiterhin Trigger geben, weshalb versucht wird, präventiv einzugreifen, als Schulbegleitung zum Beispiel. Die letzte Phase ist übergreifend in dem Modell. Der Himmel, wie es Ute bezeichnet. In dem Abschnitt sollen die Zusammenhänge klar werden. Mit allen Beteiligten werden die einzelnen Erkenntnisse dann zusammengetragen.
Was ich total toll finde an dieser Metapher des Eisberges ist noch, dass wir nicht davon ausgehen müssen, dass nur eine Ursache vorliegt, sondern dass es viele Ursachen sind. Das hatten wir ja schon mal in einem anderen Podcast zu unserer Schulung ein Tag, ein Stundenplan auch besprochen. Na, es bringt das fast zum Überlaufen oder es ist der Tropfen aus dem heißen Stein. Das sind ja so viele Redewendungen, die wir dazu haben. Und das zeigt der Eisberg eigentlich auch sehr schön, wenn wir von links nach rechts den sozusagen lesen. Na, es kommt ein Faktor, der nächste Faktor und der Berg, der steigt langsam an. Ne? Ja. Und dann kommt es, der Stresspegel wird größer und irgendwann sieht man es auch an der Oberfläche quasi brodeln und dann kommt die Spitze des Eisbergs. Ja.
Also das ist nicht, sag ich mal, Situation A zu Causa B und hier ist dann, ne, das passiert dann so A nach B, sondern das ist halt einfach vielleicht erst C, dann Z, dann D und dann bumm, kommt zu A.
So. Genau, ja. Und das macht die Analyse halt manchmal auch schwer, weil ein Kind aus dem Autismus-Spektrum, wenn wir das jetzt wieder nehmen, an manchen Tagen auf Veränderungen ganz heftig reagiert und an anderen Tagen ein bisschen entspannter damit umgeht. Und dann muss man eben erstmal erkennen, wenn es an anderen Tagen entspannter damit umgeht, dass das auch tatsächlich mit der Hauptauslöser ist, aber dass vorher eben schon etliches passiert ist.
Ja, okay. Und also das ist ja dann eins von euren Modellen und das ABC-Modell ist ja dann noch stärker für die Ursachenforschung. Also wenn wir jetzt klar haben, sag ich mal, jemand ruft verzweifelt an, sagt, ja, nee, das ist irgendwie aus dem Nichts passiert, dann sagt er erstmal, okay, naja, wahrscheinlich nicht. Es sind wahrscheinlich ganz viele Dinge, die da irgendwie vorgefallen sind. Ja. Und dann kommen wir zur Ursachenforschung. Und das machen wir mit diesem ABC und da steckt ja ganz viel hinter. Ne?
Ja, genau. Ne? Also zum Ersten ist es so, dass die Mitarbeiter ja oft relativ verzweifelt sind, wenn sie sich dann bei uns melden, weil wie aus dem Nichts mal wieder irgendwas passiert ist. Ja. Keine Frage, das macht einen ganz großen Druck bei den Mitarbeitern. Ja. Da, das soll hier auf keinen Fall jetzt irgendwie ins Lächerliche gezogen werden irgendeiner Form. Aber es ist für die Mitarbeiter sehr schwierig. Aber ich habe immer den Eindruck, ob wir jetzt in den Schulungen drüber sprechen oder wenn wir mit den Mitarbeitern telefonieren und wenn wir ihnen erst einmal erklären, das Verhalten ist nicht grundlos, sondern es hat eine Ursache, es hat für das Kind eine Funktion und wir müssen rausfinden, welche Funktion dieses Verhalten für das Kind hat, warum es diese Verhaltensweisen zeigt, dann merkt der Mitarbeiter ja auch, ich kann was tun. So, ich bin dieser Situation nicht hilflos ausgeliefert, sondern ich kann tatsächlich etwas machen.
Die Mitarbeiter bekommen in solchen Fällen die Mappe, also ein Schema nach dem ABC-Modell für ihre Arbeit. A steht für Antecedentes oder auf Deutsch die Voraussetzung. B für Behavior, für Verhalten und C für Consequences, also Konsequenzen. Aber bei dem Schema geht es nicht um etwas Einmaliges.
Das heißt, es ist nicht ein einzelnes Formblatt, wo dokumentiert wird, sondern es geht darum, dass man anhand mehrerer Dokumentationen über einen gewissen Zeitraum versucht, Regelmäßigkeiten rauszufinden, die dann wieder Rückschlüsse auf die Ursachen zulassen. Ja, also platt gesagt, zuerst einmal, wenn wir anhand der Dokumentation feststellen, dass jeden Montag das Kind eskaliert, dann denken wir, okay, es ist der Montag. Ja, jetzt ist der Montag natürlich ganz offensichtlich, deswegen sage ich einmal platt gesagt. Ne? Ja, ja. Aber wir starten deswegen natürlich nicht mit den vorausgehenden Bedingungen mit der Dokumentation, sondern wir starten mit dem Verhalten. Welches Verhalten hat das Kind
mit
gezeigt?
Dem B.
Mit dem B, genau. Okay. Das B ist... Also wir können uns das jetzt ein bisschen ähnlich wieder vorstellen wie beim Eisbergmodell. Da starten wir ja auch an der Spitze des Eisbergs, gehen rechts runter, dann zum Fundament und dann gehen wir links wieder hoch, weil wir lesen ja aber eigentlich von links nach rechts. Ne? So, der Eisberg steigt hoch und dann steigt er wieder, wird er wieder, flacht er wieder ab irgendwann. Und genauso ist es beim ABC-Modell. Wir fangen quasi, die vorausgehenden Bedingungen sind natürlich das Erste, was passiert. Aber was wir als Erstes sehen, ist ja die Mitte. Das ist die Spitze des Eisbergs oder eben Behavior.
Klar, macht ja Sinn. Ja, okay, ja.
Ne? Und so würden die Mitarbeiter, also es kommt zu herausfordernden Verhaltensweisen und dann beschreiben die Mitarbeiter eben zuerst einmal das Verhalten, was sie beobachtet haben. Das sollte natürlich möglichst objektiv geschehen. Das heißt, man schreibt da in diese Dokumentationsmappe, in diese Tabelle dann rein, wie sieht das unerwünschte Verhalten aus, was gehörte zu dem Verhalten dazu, wie lange hat es angedauert, wer war dabei. Das sind zum Beispiel Faktoren. Es kommen weitere Dinge dazu, die haben wir dann aus dem SORKC-Modell tatsächlich adaptiert. Das sind die verschiedenen Ebenen. Das ist die physiologische Ebene. Ja, das heißt, wie wirkt sich das körperlich, diese herausfordernde Situation auf das Kind aus? Also atmet es schnell, wird es blass, errötet es, schwitzt es zum Beispiel. Dann haben wir die emotionale Ebene. Weint das Kind in der Situation, schreit es oder lacht es vielleicht? Was natürlich völlig fehlgedeutet werden kann, ne? Wenn das Kind Dinge durch die Gegend schmeißt und ganz fürchterlich lacht dabei. Und wir haben auch die kognitive Ebene. auf der man eben guckt, wenn das Kind sich in dieser Situation irgendwie äußert, kann man aufgrund dieser Äußerung vielleicht auch irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Also dass das Kind zum Beispiel, schreit, ich hasse dich oder du bist total doof oder es ist alles scheiße, Entschuldigung. Solche Äußerungen, das kommt auch noch dazu. So, und wenn man dann quasi das Verhalten dokumentiert hat, wird man als nächstes in die rechte Spalte gehen. Das sind die Konsequenzen, weil die folgen ja direkt auf das Verhalten.
Aber bleiben wir noch mal kurz bei B, weil ich stelle mir vor, also ich wäre Schulbegleitung und dann bleiben wir jetzt mal bei diesem, mein Kind ist irgendwie, schreit rum, sagt, du bist total doof, keine Ahnung, sagt aber auch nicht warum, schmeißt irgendwas durch die Gegend und dann bin ich in dem Moment ja erstmal voll beim Kind und das stelle ich mir auch komplex vor, im Nachhinein dann so auszufüllen, nochmal mich zu erinnern oder das auch trennen zu können, gerade wenn, es ist ja total sinnvoll, diese Ebene mal zu trennen, zu sagen, okay, ne, was hat das emotional, wie war die Mimik, was hat es aber gesagt, ne, ist das irgendwie gegeneinander, war es vielleicht innerlich eigentlich traurig und wollte es aber nicht so zeigen, ich stelle mir das komplex vor.
Das ist tatsächlich eine komplexe Sache. Und es ist ja auch nicht die Anforderung von uns, du musst das komplett ausfüllen.
Okay, verstehe.
Wir haben ja extra dieses Modell gewählt, weil es eben für Schulbegleitung wirklich gut anwendbar ist. Mhm. Ne? Also wir trennen das dann auch eben klar von dem SORKC-Modell, weil das einfach noch viel, viel komplexer wäre, sondern wir gucken gezielt danach, was kann eine Schulbegleitung leisten. Und was natürlich total wichtig ist, dass das nicht die Schulbegleitung dann alleine da sitzt und das ausfüllt, sondern dass sie auch mit den Lehrkräften ins Gespräch gehen kann zum Beispiel, weil die ja auch diese Situation mitbekommen haben.
Ja, okay,
und das ist ja, wir sagen, es ist für euch, also für euch als Mitarbeiter, aber wünschenswert ist natürlich die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, dass die da auch unterstützen.
Denn solche Situationen können total wuselig sein. Und eine Schulbegleitung starrt das Kind, was es betreut, ja nicht die ganze Zeit an. Heißt, kleine Details können auch mal verloren gehen. Da lohnt es sich also, mit den Lehrern und Lehrerinnen zusammenzuarbeiten, oder es wird eben nicht jeder Punkt bis ins kleinste Detail ausgefüllt. Aber gehen wir weiter zu den Konsequenzen.
Also das ist ganz wichtig, eben zu dokumentieren, was resultiert daraus, ne? Wie verändert das Verhalten die Situation? Also es kann auch sein, dass das Kind eben das Verhalten zeigt, weil es die Konsequenz haben möchte, ne? Also es kann ja auch sein, dass das Kind in der Klasse sitzt und weint und weint und weint, das hat ja so ganz fürchterliche Bauchschmerzen, was ja auch hilflos macht also es ist ja auch herausfordernd für einen Mitarbeiter, damit umzugehen. Und das Ziel dieser Äußerung des Kindes ist, dass die Mama angerufen wird und dass es nach Hause kommt. Das hat vielleicht in Wirklichkeit gar keine Bauchschmerzen.
Ja.
Ne? Und deswegen ist es eben so wichtig, das aufzuschreiben, was passiert oder was löst es aus, das herausfordernde Verhalten. Welche Reaktion folgt vom Umfeld auf das herausfordernde Verhalten und welche Konsequenzen insgesamt, also da können wir jetzt wieder von diesem Wort ausgehen, was wir auch unter Konsequenzen verstehen, das hat ja immer so einen negativen Touch, vorsichtig. Welche Konsequenzen sind langfristig oder auch kurzfristig für das Kind da?
Also im Sinne von eine Strafe oder
zum Beispiel. Ja. Ne? Und dann ist auch wichtig zu erfassen, ist die Konsequenz, erfolgt die direkt? Ne?
Okay.
Ist sie auch angemessen vielleicht? Ne? Weil wenn ich jetzt ein Kind anschnauze, ist das auch eine Konsequenz fürs Kind. Und
stimmt,
es ist tatsächlich nicht immer angemessen.
Ja.
Ne? Und erfolgt diese Konsequenz auch konsequent? Toller Satz.
Ja, aber klar, ob das halt auch wirklich durchgeführt wird, ne? Oder ob es schon dann am nächsten Tag schon wieder vergessen ist, so ungefähr.
Genau, und ob beim nächsten herausfordernden Verhalten vielleicht eine ganz andere Konsequenz gezogen wird. Ne?
Stimmt.
Und das Kind sich nicht unbedingt dann darauf verlassen kann, dass das tatsächlich passiert. Ne? Genau, so, und wenn ich das dann erfasst habe, die Konsequenzen, dann beschäftige ich mich mit den vorausgehenden Bedingungen.
Mit den Antecedentes. Antecedentes.
Wahrscheinlich ist es auch noch völlig falsch ausgesprochen.
Ach. Damit müssen wir leben.
Genau. So, also da dokumentieren wir dann, was geschah vorher, welchen Wochentag haben wir, welche Stunde ist es, welcher Unterricht ist es, was war vorher für Unterricht. mit wem hatte das Kind Kontakt vorher? Mhm. Vielleicht auch, wenn wir es wissen, was ist tatsächlich im häuslichen Umfeld morgens gewesen? Hat das Kind schlecht geschlafen? Hatte es Streit mit irgendjemandem? Hat es auf dem Schulhof Streit gehabt? Also quasi alles, was wir irgendwie von vorher erfassen können, wird dann ebenfalls auch dokumentiert. Und auch, ja, ob es irgendwelche Besonderheiten vielleicht gegeben hat, irgendwelche Veränderungen.
Ne? Das klingt ja jetzt sehr umfangreich. Ist es deswegen an den Schluss gestellt oder hat das noch andere Gründe?
Nee, das ist letztendlich ist es an den Schluss gestellt, weil man natürlich zuerst mal mit dem Verhalten sich befasst hat. Also das ist ja der Auslöser sozusagen der ganzen Situation, dass man es überhaupt dokumentiert, also insofern Auslöser. Und dann folgen die Konsequenzen und dann das hat man ja alles sehr präsent. Ne? Und bei den vorausgehenden Bedingungen muss man sich ja wirklich dann nochmal damit so befassen, was kann alles da gewesen sein. Ne?
Okay.
Und da haben wir halt auch nochmal so eine Adaption dann genommen vom SORKC, vom Frederik Kanfer, dass wir nicht nur die Situation vorher beschreiben, sondern dass wir dann auch mit erfasst, die so Personenfaktoren mit erfassen. Mhm. Also gibt es eine Diagnose bei dem Kind? Lag vielleicht gerade ein Schulwechsel vor in irgendeiner Form? Ist durch irgendetwas ein besonderer Druck gerade da bei dem Kind? Ne?
Diese Dokumentation wird über einen längeren Zeitraum gemacht. Heißt, mehrere Male wird das Verhalten nach dem Schema analysiert. So können Regelmäßigkeiten erkannt werden und mögliche versteckte Auslöser. Das ist also ein ziemlicher Brocken. Deshalb gehen wir das Modell jetzt einmal mit einer kleinen Übung durch.
Wir können gerne unser Beispiel nehmen. Mhm. Und zwar haben wir, ist das Beispiel tatsächlich ja, aus meiner Arbeit noch als Schulbegleitung so ein bisschen rausgezogen. Natürlich nicht ganz wirklich so passiert, aber schon ähnlich, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Also wir stellen uns in dem Beispiel vor, einen Jungen, der die Grundschule einer Förderschule sozial-emotional besucht. Mhm. Er ist erst seit 4 Wochen dort, das ist der Felix.
Okay.
Und Felix hat die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung und hat eine Schulbegleitung. So, er zeigt, seit er auf dieser Schule ist, regelmäßig herausfordernde Verhaltensweisen. Dies ist zum Beispiel Störungen während des Unterrichts durch Reinrufen und auch durch die Nutzung von Schimpfwörtern und Arbeitsverweigerung. Auch das ist ja ein herausforderndes Verhalten, wo man oft davor steht und denkt, boah, wie kriege ich das Kind jetzt ans Arbeiten?
Ja, klar.
Na, und zusätzlich kommt es in den Pausen immer wieder zu Konflikten, die auch körperlich ausgetragen werden.
Oh, okay. So. Also schon viel, ist ja schon eine Masse so an Sachen.
Genau, richtig. So, und jetzt stellen wir uns dann eben vor, es hat so eine Situation gegeben. Mhm. In der Beschreibung des Verhaltens würde dann zum Beispiel drinstehen, dass der Felix die Arbeit zuerst verweigert hat. Und dann folgten relativ schnell, nachdem er mit der Arbeitsverweigerung angefangen hat, laute Störungen von seiner Seite durch Reinrufen mit Schimpfwörtern während des Unterrichts. Das war mittwochs 2. Stunde Mathe. Das Ganze hat ungefähr 10 Minuten gedauert, dieses Verhalten. Anwesend waren die Mathelehrerin, die Schulbegleitung und seine Mitschüler Moritz, Emma, Ahmed und Yusuf. So, auf der emotionalen Ebene war die Situation so, dass er laut geschrien hat und den Tränen nahe gewesen ist.
Okay.
Physiologisch, er hatte einen ganz roten Kopf und war ganz aufgeregt. Das merkte man auch an der Atmung. Also er hat ganz schnell und flach geatmet. Und von der kognitiven Ebene war es so, dass er immer gerufen hat, ich hasse die Schule, ich hasse die Schule, ich hasse die Schule.
Oh Mann, das tut einem schon ein bisschen das ist ein bisschen rührend. Ja.
Das ist richtig.
Ja.
So. Als Konsequenz erfolgte erstmal, dass die Schulbegleitung eingegriffen hat, als die Arbeitsverweigerung angefangen hat. Und sie hat versucht, ihn zu beruhigen und zu motivieren, weiterzumachen. Die Situation ist aber relativ dann schnell eskaliert. Und Sie hat dann mit ihm das Klassenzimmer verlassen, und er hat ungefähr draußen, beziehungsweise dann ist man in den Nebenraum gegangen, das steht dann eben auch dokumentiert drin, also in Nachbarraum, nicht Nebenraum, ungefähr 10 Minuten noch weiter geschimpft, ist aber zunehmend leiser geworden und wurde dann immer ruhiger.
Okay.
Die Schulbegleitung hat ihm zur Entspannung einfach Lego hingestellt und hat dann angefangen zu bauen. Die in unserem Sinne negative Konsequenz, die dann erfolgte, war, dass er eine negative Bewertung für die Stunde in seinem Verstärkerplan bekommen hat.
Ein paar der Vorabbedingungen haben wir also schon einmal betrachtet. Mittwoch, Matheunterricht, die erste Stunde war unauffällig, die gleichen Mitschüler waren da. Nur eine Sache war anders. Der Mitschüler Moritz kam verspätet.
Und wir haben aber dann tatsächlich, die Lehrerin und ich, immer wieder die Situation analysiert und dann rausgefunden, dass tatsächlich der Moritz der Auslöser war, weil er eben der Moritz den Felix immer irgendwie getriggert hat. Nicht absichtlich, ne?
Ja.
Aber er hat sich immer getriggert gefühlt. Moritz kam oft zu spät. Das passt natürlich schon gar nicht in die Regeleinhaltung rein, die da sein müsste. Und der Moritz war eine sehr präsente Persönlichkeit, die auch nicht unbedingt leise ist, wenn er da ist. Aber nicht jetzt mit störenden Reinrufen. Also für uns störende Reinrufen, muss man sagen, ne? So, und was haben wir gemacht? Das ist, kommt natürlich dazu, wenn man jetzt rausgefiltert hat, was sind die Ursachen? In dem Fall war es eben Moritz. Wir haben geguckt, wie können wir die Situation retten? Wir können nicht Moritz und Felix in getrennte Klassen schicken oder auf verschiedene Schulen. Das war nicht möglich. Aber für Felix haben wir die Kopfhörer hingehängt. Die konnte er direkt greifen, wenn es ihm zu laut wurde. Wenn vor allem Moritz für ihn zu laut wurde. Wir haben versucht, schnell, wenn der Moritz lauter wurde, schnell auf ihn einzuwirken, sodass der Felix sich nicht so getriggert fühlte. Wir haben dem Felix eine Pausenkarte angeboten, die auf dem Tisch war. Das heißt, wenn es ihm zu viel wurde, konnte er statt reinzuschreien einfach auf die Pausenkarte tippen. Und er hatte zusätzlich noch eine Karte auf dem Tisch liegen, wo drauf stand: Ruhe. Ja, mit einem dicken Ausrufezeichen, sodass er auch diese Karte antippen konnte, ohne da störend reinrufen zu müssen. Und wir haben dann versucht, die Rahmenbedingungen natürlich noch insofern zu ändern, dass wir Felix und Moritz weit auseinandergesetzt haben in der Klasse, sodass auch die Lautstärke, diese Nähe nicht so da war. Aber natürlich mussten wir auch gucken, so die beiden waren mindestens für ein Jahr in einer Klasse mit Schüler voneinander. Das heißt, wir haben auch überlegt, wie können wir es schaffen, dass die beiden sich einander annähern. Ne? Und dafür haben wir halt gezielt positive Situationen, also die für beide positiv waren. Die haben beiden zum Beispiel gerne Fußball gespielt. Dann haben wir halt immer mal wieder geguckt, wo können wir quasi mit den beiden kurze Situation, kurze Sequenzen schaffen, wenn beide relativ gut drauf waren, dass man gemeinsam mit denen dann eine Runde gekickt hat.
Ne? Cool.
Sodass die zwei sich annähern konnten.
Ja. Wow, das ist ja voll umfassend, voll viel, was man dann gemacht hat. Wie spannend.
Ja, aber das bringt es dann. Ne?
Und, ja, cool.
Ich war nur in Anführungsstrichen 10 Wochen bei dem Felix gewesen in der Begleitung, war aber ungefähr ein Jahr später nochmal da, als wir eine neue Mitarbeiterin da eingearbeitet haben. Und da waren Felix und Moritz Best Friends. Ne? Also da hatte sich das dann erübrigt. Und das war natürlich total cool für mich dann zu sehen, was das auch so gebracht hat.
Ah, wie witzig. Okay, spannend. Okay, dann ist es ja in dem Sinne schon relativ einleuchtend, wie man das dann so analysieren kann. Und dieses SORCK-Modell so, ist dann ja eher, kann man so sagen, also so, wenn man es jetzt unterscheiden wollen würde, so ein bisschen tiefer gehen, kann man das so sagen?
Es ist tiefer gehen, das ist umfassend, das ist tatsächlich, wird es in der Verhaltensanalyse von Psychotherapeuten und so weiter angewandt. Und das ist natürlich nicht mehr Schulbegleitung adäquat, sage ich mal vorsichtig so.
Genau.
Aber wie ich das ja gesagt habe, haben wir immer wieder Faktoren aus dem SORCK für uns ins ABC-Modell quasi mit übernommen, um das umfassender zu gestalten, aber auch so, dass es für eine Schulbegleitung gut möglich ist.
Was glaubst du denn, macht trotzdem Schwierigkeiten so in der Anwendung des Modells? Was, oder berichten die Schulbegleitung nur Positives dazu?
Beim IBC-Modell meinst du generell oder beim Eisbergmodell? Das ist natürlich der große Faktor Zeit zum einen.
Ja.
Weil letztendlich die Arbeitszeit einer Schulbegleitung ist in der Regel vom Klingeln bis zum Klingeln.
Ja.
Das ist natürlich ein großes Problem. Der Faktor Zeit spielt auch insofern eine Rolle, dass der Austausch ja einfach wichtig ist, ne, dass die Schulbegleitung da eng zusammenarbeiten kann, reflektieren und analysieren kann mit der Lehrkraft gemeinsam. Und diese Austauschzeiten sind natürlich auch eng, weil wir dürfen ja nie vergessen, in der Therapie gibt es nur ein Kind, das mit dem Therapeuten arbeitet. Im Schulkontext sind es aber eben ganz viele Kinder.
Ja.
Und man kann ja heute nicht mehr davon ausgehen, dass man nur in der Regelschulklasse zum Beispiel nur ein Kind hat mit besonderen Bedarfen, sondern es sind ja ganz viele Kinder, die besondere Bedürfnisse haben und auch beachtet werden möchten und sollen natürlich. Ja. Ne? Also das ist natürlich ein großes Problem, dass der Faktor Zeit da eine Rolle spielt. Und auch die Erkenntnis da sein muss, nicht nur bei der Schulbegleitung, sondern bei allen Beteiligten, dass das Verhalten einfach funktional ist, was das Kind zeigt.
Mhm.
Ne, und die Bereitschaft dann auch da sein muss, natürlich das Verhalten zu ändern.
Also das heißt, dass ihr aber schon diesen Ansatz, so hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis oder irgendwas Funktionales, vielleicht ein Ziel, dass das schon gegeben ist in dem Sinne. Also es gibt jetzt nicht so häufig Situationen, wo man was analysiert und sagt, ja, das war jetzt aber einfach nur Nonsens. Also das Kind wollte einfach nur, also okay, du schüttelst den Kopf.
Nein.
Weil das ist ja manchmal die Diskussion so in der Pädagogik, wo sich Leute so ein bisschen, sag ich mal, die Geister scheiden, sagt man das so genau,
ja.
Ne? Wo manche sagen, ja, ach, dieses überall steckt ein Bedürfnis hinter, es sei so Humbug, ne? Oder so übertrieben, oder wir gehen zu viel ein auf Kinder, das gibt es ja genauso, die Menschen, die das sagen, ne? Deswegen, ja.
Ja, ja, klar. Natürlich gibt es das, aber letztendlich, also wir haben tatsächlich mal einen Schüler gehabt, der immer wieder übergriffig geworden ist, körperlich übergriffig geworden ist, der auch in der Reflexion immer nur sagte, ja, ich habe Lust darauf, das zu tun.
Ah ja, ja, krass.
So, und da standen wir natürlich alle ziemlich hilflos davor.
Ja, das glaube ich.
Na, das spielt natürlich eine große Rolle, aber ich glaube, bis man so weit ist, sollte man auch wirklich erst mal gucken, welche Funktion hat das Verhalten für das Kind. Und was, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist, wir schließen ja immer von uns selbst auf andere. So, und das können wir bei Kindern aus dem Spektrum nicht. Und das können wir bei Kindern mit ADHS nicht. Und das können wir auch bei Kindern mit Traumata nicht. Sondern wir müssen uns auf deren Wahrnehmung, auf deren Vita, auf die Bedürfnisse dieser Kinder einstellen und da eben wirklich uns einlassen, um zu gucken, was kann jetzt der Faktor dafür sein, ne, dass dieses Kind jetzt, dass dem Kind einfach in dieser Situation alles zu viel geworden ist.
Das heißt, du würdest sagen, so, dass die größten Fehler oder Schwierigkeiten so im Umgang mit herausforderndem Verhalten, vielleicht sind das auch da so der Perspektivwechsel manchmal fehlt so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und was auch immer wieder als Ursache auftaucht, ist, dass nonverbale Kinder herausfordernde Verhaltensweisen zeigen. Und bei nonverbalen Kindern ist man ja immer schnell dabei, dass man sagt, ja, es spricht nicht, also geht man auch auf von einer verminderten Kognition aus. Und dass man eben denkt, okay, das Kind kann nicht viel äußern, also kann das auch kognitiv nicht so viel.
Okay.
Und wir das auch immer mal wieder haben, dass sich die herausfordernden Verhaltensweisen abbauen, wenn das Kind, wenn dem Kind die Möglichkeit gegeben wird, sich mitzuteilen.
Das war Klassenklima, der Talk über Schulbegleitung von SAB Ruhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch die nächste Folge anhören würdet.